2017 gegründet, bis 2020 noch zu zweit. Mittlerweile deutlichst achtstellig im Jahresumsatz und jeden, den ich in meinem Freundeskreis, Umkreis und Co. frage, für jeden ist es ein Begriff. Ich freue mich heute sehr, Thomas Klei, einen der Inhaber und Gründer von Löwenanteil, zu ihrer gesamten Story zu interviewen, wie sie es jetzt geschafft haben, von 2020 hin jetzt zu jetzt heute 2025 und mittlerweile knapp 30 Mitarbeiter zu wachsen, deutlichst achtstellige Umsätze, was die Herausforderungen sind, wie Löwenanteil sich überhaupt auch differenziert gegenüber anderen Anbietern, die auch irgendwie mal ein Mittagessen oder eine Fertignahrung im Glas oder wie auch immer anbieten. Und freue mich da sehr gespannt, Thomas, mit dir hier heute tiefer in eure Story reinzugehen. Herzlich willkommen erstmal, Thomas Klei. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die schöne Intro, Sebastian. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein. Also danke für die Einladung.
Thomas, hol mich doch einfach mal und auch die Zuhörer gerne kurz ab. Wie kam es überhaupt zur Idee von Löwenanteil? Wie kommt man auf die Idee, Essen in Gläsern zu verkaufen, wenn ich das so despektierlich sagen darf?
Im Grunde ist es genau das. Also die Zeitung in Oldenburg hat mal, ohne dass wir das selber forciert haben, hat mal über Robin und mich geschrieben, dass wir die Eintopfkönige wären. Dass wir Essen in Gläsern verkaufen, trifft ja im Prinzip die Kernessenz eigentlich ziemlich gut. Erzähle ich total gerne. Wie es zur Gründung von Löwenanteil kam. Also mein Mitgründer Robin und ich, wir haben uns kennengelernt 2015 und haben Löwenanteil 2017 gegründet und wir haben uns in einem Modus kennengelernt, dass wir gemeinsam gearbeitet haben in derselben Firma. Wir haben sehr viel Sport gemacht, wir haben sehr viel Sport auch zusammen gemacht. Damals war es primär Kraftsport, was wir gemacht haben. Haben uns extrem für das Thema Sport und Ernährung interessiert. Damals würde ich sagen, war die Prio auf diesen Themen sogar noch höher als heute. Und für uns war es so, dass wir sehr gut im Training waren, waren auch ziemlich diszipliniert, würde ich sagen, zu jedem Zeitpunkt im Training. Und die Ernährung war immer so ein Auf und Ab. Und zwar nicht im Sinne von, dass wir von Ernährung keinen Plan hatten, sondern wir hatten Ernährung eigentlich für uns in der Theorie eigentlich schon ziemlich durchgespielt. Aber trotzdem kann ich ganz klar sagen, dass es ganz, ganz phasenabhängig war. Es gab dann so drei gute Wochen, dann gab es zwei schlechte Wochen, dann gab es wieder drei gute Wochen und so weiter. Sodass die Kontinuität im Prinzip nie gegeben war und sich bei der Ernährung nie die gleichen Gewohnheiten rausbilden konnten oder rausgebildet haben, die wir halt im Training hatten. Und dann habe ich für mich selber ganz stark darüber nachgedacht, wie ich das erstmal nur für mich lösen kann. Also ich hatte noch keinen kommerziellen Antrieb dahinter, sondern es ging nur darum, wie kann ich dieses Thema für mich lösen. Und mein kleiner Bruder hatte mit mir ein paar Rezepte geteilt, wo er gesagt hat, hey, schau mal, ich mache jetzt einiges mit Eintöpfen gerade, in Richtung Linseneintöpfe, Chili con Carne, in verschiedene Richtungen, alles, was man im Prinzip in einem Topf halt machen kann und auch sehr gut vorkochen kann. Und da hat er mir Rezepte geschickt, dann habe ich mir das genauer angeguckt, habe gesagt, okay, ist beeindruckend, auf welche Makronährstoffe, also auch auf wie viel Proteingehalt man zum Beispiel kommen kann, mit durchaus gesunden Lebensmitteln und das bei auch teilweise geringem Fleischanteil. Fand ich super attraktiv, fand es auch einfach für den Alltag umzusetzen. Dann habe ich vieles davon selber ausprobiert. Mein Bruder und ich haben uns auch Rezepte hin und her geschickt, haben da Sachen geteilt. Und dann habe ich mehr und mehr gedacht, okay, ja, ich finde es immer noch anstrengend, dass ich halt hier und da wieder kochen muss. Und das halt manchmal dann auch wieder unterging. Im Zeitdruck hat es nicht gepasst. Dann habe ich nicht vorgekocht. Dann war die Woche doch wieder schlecht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich könnte also in Gläser verpackt auch eine sehr große Menge im Prinzip vorbereiten. Und dann könnte ich auch eventuell über Tage, Wochen oder Monate bräuchte ich nicht mehr kochen. Dann fing ich an, darüber nachzudenken, okay, dann war so dieses ganz typische Extrapolieren mit einer gewissen Naivität drin. Boah, wenn ich dieses Problem habe und es gedanklich gerade so durchspiele, dann werden das viele andere auch haben. Und bin dann sofort mit Robin in die Diskussion gegangen. Wir müssen da draus was machen. Also die Tatsache, dass man Essen oder eintopfartige Gerichte in Gläsern sehr gut haltbar machen kann, ohne dass es dem Gericht was abtut und sie dann halt ungekühlt haltbar werden und das für über einen auch langen Zeitraum, macht sie super praktisch auch im Versand. Und dann ging es im Prinzip los, dass wir sehr, sehr schnell da drin waren, dass wir ein Geschäftsmodell entwickelt haben. Von dem Punkt, als ich das erste Mal mit Robin drüber gesprochen habe, wir haben das erste Mal beim Produzenten gepitcht, sind nur 2 Monate vergangen. Und dann 2 Monate danach oder 3 Monate danach haben wir schon die GmbH gegründet. Also von erste Mal drüber nachgedacht bis zur Gründung sind keine 5 Monate vergangen.
Jetzt, wo steht ihr jetzt heute? Ihr habt ja, also ich will gleich mal mit dir mal durch die Phasen durchgehen, weil finde es besonders spannend, ihr habt gesagt, von 2017 bis 2020 komplett irgendwie nur zu zweit. Ja, du hast gerade schon Produzent gesagt, ihr habt mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie alles selber gekocht und in Gläser eingekocht, aber wo steht Löwenanteil jetzt heute? Wenn du da mal gerne ein paar Zahlen, Mitarbeiter, ich hatte gelesen, auf einer Webseite stand was drin, Umsatzziel mal so Richtung 30 Millionen, sind die schon geknackt? Visiert ihr die gerade an? Wo geht ihr da hin?
Ja, also sehr gute Frage. Erstmal vorweg, also auch weil es gut ist für unsere Kunden, dass wir nicht selber kochen. Also ja, das tun wir nicht selber, sondern wir arbeiten mit sehr, sehr guten Köchen und sehr guten Produzenten zusammen, die den kulinarischen Teil für uns übernehmen. Und wir dann in dem Fall Gott sei Dank nur dafür verantwortlich sind, das Geschäftsmodell dahinter zu entwickeln und zu stemmen. Das heißt, ich glaube, das ist ein gutes Zusammenspiel, eine gute Synergie. Wir machen das natürlich nicht selber. Wir haben 2017 dann bei einem Produzenten gepitcht. Das war im Prinzip auch der Auftakt für uns, dass wir zu einem Produzenten in Bayern gefahren sind, der selber aus dem Bio-Bereich kommt, die von der Idee zumindest schon mal sehr angetan waren, die wir hatten. Die haben uns eingeladen, haben gesagt, wir können das Konzept mal vor Ort vorstellen. Und dann ging es natürlich darum, haben die Bock drauf, das mit uns zu machen, weil wir reden natürlich davon, wir haben noch nicht mal gegründet, wir reden von kleinen Mengen. Ja. Also es war so natürlich so ein bisschen, Ist das hier ein attraktiver Case, das mit uns überhaupt durchzuspielen? Dann waren wir da, haben denen erklärt, was wir machen wollen. Die fanden es mega, die waren stark angezündet, hatten richtig Bock drauf. Und dann nahmen die Dinge von da aus halt so ihren Lauf. Wir waren dann sehr euphorisch, haben die GmbH gegründet, dachten, das geht jetzt auch sehr schnell und es geht jetzt los. Und wir waren auch sehr ready und hatten richtig Bock. Es hat dann alles viel länger gedauert, als wir dachten. 2018 war ehrlich gesagt ein Jahr voller Setbacks, weil die Produktentwicklung nicht annähernd so lief, wie wir es uns gewünscht haben. Wir hatten sehr hohe Ansprüche an Nährwertprofil, aber auch in Verbindung mit Geschmack. Und diese Ansprüche wollten wir zu keinem Zeitpunkt runterschrauben. Das hat unseren Produzenten schon vor Herausforderungen gestellt, weil sie Gerichte wie unsere noch nie konzipiert haben, wo man auf diese Top-Notch-Mischung aus Nährwerten und Kulinarik halt kommen sollte. Und 2018 hat sich deswegen schwierig gestaltet, aber unser Lichtblick 2018 war die FIBO, auf der wir waren. Da haben wir im Prinzip unser ganzes Geld, was wir hatten zu dem Zeitpunkt, haben wir zusammengekratzt für die Standgebühr, haben uns keinen Stand gekauft, sondern einen Stand selber gebaut. Hab ich mit meinem Schwiegervater zusammen, haben wir uns aus Paletten geschustert. Ich glaube, wir waren auf der ganzen FIBO wahrscheinlich der einzige selbstgebaute Stand. Ja. Und war auch wahrscheinlich der kleinste, der da war. Ja. Aber es lief mega. Kunden haben es uns super abgenommen, aus den Händen gerissen, mega Feedback gegeben. Wir waren nach 3 Tagen auch ausverkauft schon und haben dann gemerkt, okay, Traction ist da, Proof of Product mindestens funktioniert. Jetzt müssen wir gucken, dass wir halt ein Konzept drum bauen, was klappt. Und dann haben wir ein Jahr später wieder zur FIBO, sind wir dann online gegangen und ab da ging dann so unser operatives Geschäft los. Das war dann April 2019. Und ab da nahmen die Dinge dann auch ihren Lauf und wir haben begonnen, richtig an Fahrt aufzunehmen. Wir haben dann in 2019 haben wir so 250.000 Euro Umsatz haben wir gemacht, haben unsere erste Finanzierung geschlossen, am Ende 2019 haben wir unsere Seed-Finanzierung geschlossen und dafür dann da ein bisschen Kapital eingesammelt. 2020 haben wir dann anknüpfen können und haben aus den 250 dann so 1,7 Millionen machen können und waren zu dem Zeitpunkt noch, ich würde sagen, nahezu zu zweit. Also wir haben schon links oder rechts, haben wir auf jeden Fall ein bisschen Hilfe bekommen von Freunden, von Familie. Also wir wurden schon unterstützt, das muss ich ganz klar sagen. Wir waren nur eher im Sinne von, wenn man sich anguckt, wie viel Vollzeitangestellte hatte Löwenanteil zu dem Zeitpunkt, dann waren das nur Robin und ich. Ja. Und dann haben wir erst 2021 haben wir angefangen mit... Ganz langsam haben wir angefangen mit Teamaufbau, weil wir auch sehr kostenavers waren und wollten immer möglichst lean alles aufbauen an Strukturen, was wir machen. Haben 2021 dann den Umsatz von 2020 verdoppelt auf ungefähr 3,5 und dann nochmal 22 auch stark nachlegen können und sind auf über 11 Millionen hochgegangen. Und dann im Jahr 23 sind wir dann auf 21, knapp über 21 Millionen Umsatz gegangen, haben unser Team nochmal stark ausgebaut, sind auf über 20 Mitarbeiter gekommen. Mittlerweile stehen wir so bei ungefähr 30 und haben das Umsatzlevel aus 2023 dann in 2024 so ziemlich gehalten. Da muss ich auch ganz klar so sagen, können wir auch gerne noch näher drauf eingehen, welche Herausforderung 24 für uns war. Ja. Der Markt hat sich geändert, der Wind hat sich gedreht, es gab Unsicherheiten in Europa. Und wir waren auch ein bisschen erfolgsverwöhnt, würde ich immer selbstreflektiert zugeben, aus den Jahren davor. Und dachten zum gewissen Grad auch, das geht so weiter. Und hatten 2024 auch geplant, dass wir schon noch sehr solide weiterwachsen. Und als das dann ausgeblieben ist am Jahresanfang schon, haben wir uns mit einer ganz neuen Realität und auch anderen Herausforderungen konfrontiert gesehen, die wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannten. Also das war dann völlig neu für uns. Und da haben wir uns 2024, würde ich jetzt sagen, gut durchmanövriert, es als Lernkurve nutzen können und dann jetzt in 25 sehr viel nachgezogen. Also wir sind inhaltlich viel, viel stärker. Wir haben Strukturen aufgebaut, die Company so aufgebaut, wie wir es hätten vielleicht schon vorher tun müssen. Aber es erschien vorher nicht so notwendig, weil so ist das eben manchmal, wenn die ganze Zeit die Sonne scheint, dann ist es
So ist es.
schwer zu erkennen, wo der Schatten ist. Und so war das, würde ich sagen. Ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, dass ich 24 abstempeln kann als eine gute Lernerfahrung, sondern ich hätte es mir trotzdem schon noch ein bisschen besser gewünscht, als es dann im Endeffekt sich angefühlt hat. Aber eine Lernerfahrung war es ganz sicher. Und jetzt 2025 stehen wir sehr gut, entwickeln uns, gehen wieder nach vorne. Ist für uns ein Jahr von Investitionen und Aufbau. Und wir blicken da mit einer sehr, sehr, mit einem sehr optimistischen oder einer sehr optimistischen Haltung auf 2026 and ongoing.
Sehe ich ganz oft, dass man, also ich meine, ihr seid ja auch eine steile Wachstumskurve gegangen, innerhalb von im Grunde ja 3 Jahren Richtung achtstellig, wenn man so möchte. Und man darf da einfach nochmal das Fundament stärken. Prozesse passen nicht. Man hat halt vorher, weil es oft einen geilen Product-Market-Fit gab, vielleicht noch weniger Konkurrenz, man war selber weniger in Sichtbarkeit, ne? Konnte man einfach auch Werbekanäle, ja, ich sag mal, einfach aufdrehen und es hat im Grunde dann funktioniert. Und aber die Prozesse dafür, um wirklich mal die Creatives, die Ads zu feedbacken, aber auch intern, sei es oder Produktionsprozesse, dass die halt mithalten und so weiter und so fort, das steht halt dann meistens noch nicht. Von daher sehe ich es ganz oft, dass es dann nochmal Sinn macht, wachstumsmäßig vielleicht nicht nochmal die 100, 200% oben drauf zu legen, sondern dann eher zu konsolidieren, dass halt die Basis passt und dann aber der Gewinn auch wieder mit nachzieht und man dann wieder den nächsten Schritt gehen kann und den geht ihr jetzt ja dann in 2025.
Ganz genau. Also das ist auf jeden Fall das, das, was uns vorschwebt. Die Lernkurve haben wir genommen und das ist so, wie du beschreibst, es ist halt nie einfach nur, am Ende ist es nie eine Kurve nach oben, sondern es gibt natürlich, es gibt Plateaus, es gibt Plateaus, die man durchbrechen muss, es gibt Phasen der Konsolidierung, es gibt Phasen, wo man als Struktur noch nachziehen muss, was wir halt flächendeckend auch getan haben, so dass ich das halt auch, wir sehen es natürlich auch auf allen Metriken. Da will man natürlich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen und auch zu sehr langweilen, aber wir sehen es jetzt auch in der Stärke unserer eigenen Kohorten, dass wir mittlerweile wieder auf einem ganz anderen Weg sind als der, auf dem wir 24 waren. Sodass man auch hart in den Zahlen im Prinzip sehen kann, dass die Kurve sich wieder entwickelt und wir mit sehr viel Potenzial reinstarten können, dann auch was nächstes Jahr betrifft.
Ja, absolut. Am Ende steht und fällt es halt mit dem Produkt, gerade bei sowas, wie ihr das habt, ja, weil ihr könnt halt mega viel aus dem Bestand halt generieren. Und wenn halt das Produkt den Leuten schmeckt, alles erfüllt, was sie halt damit erwarten, dann kaufen die Leute auch immer wieder. Und selbst wenn ihr da mal den Erstkunden Break-Even oder leicht defizitär einkauft, lohnt sich's halt hinten raus dann am Ende für euch. Lass uns mal bei euch ins Produkt einsteigen. Ich hatte
Gerne.
bewusst am Anfang so ein bisschen despektierlich gesagt, Essen in Gläsern. Ja, am Ende hattest du aber auch schon über eure Geschichte erzählt. Ihr seid über die Fibo gewachsen und jeden, den ich im Umkreis kenne, auch Marvin zum Beispiel bei uns im Unternehmen, der, ich sagen würde, großer Löwenanteil Fanboy ist, würde ich sagen. Marvin, falls du das hörst, schöne Grüße, ja. Und der ist ja auch sehr fitnessvernarrt, weil jemand, der selbst auf der Bühne schon stand in Wettkämpfen und Co. Was ist Löwenanteil am Ende wirklich für die Kunden? Es ist ja am Ende mehr als Essen im Glas. Und wie positioniert ihr euch da auch im Vergleich zu Wettbewerbern?
Also erstmal natürlich ganz klar Shoutout an Marvin. Liebe Grüße, weil auf jeden Fall, als wir uns gesehen haben, auch ein tolles Gespräch. Freut mich immer sehr, dass wir auch Fans unserer Produkte treffen, die so begeistert sind und so angezündet sind von dem, was wir machen, immer total inspirierend. Es ist eine super gute Frage. Also was machen wir und was macht Löwenanteil besonders? Ich würde behaupten, dass wir die kompromissloseste Lösung sind für genau das Problem, was ich eingangs gesagt habe. Wenn es darum geht, gesunde Ernährungsgewohnheiten aufzubauen, eine gesunde und zielgerichtete Ernährung, also auch im Bereich sportlicher Ziele und sportlicher Ambitionen, würde ich sagen, dass es keine andere Lösung gibt, die so kompromisslos ist wie unsere. Was meine ich mit kompromisslos? Wir haben auf eine Art und Weise, würde ich sagen, Reverse Engineering gemacht, wenn es darum ging, wie wir unsere Produkte gebaut haben, wo eventuell der ein oder andere BWL-Experte sich vielleicht auch an den Kopf gefasst hätte, wenn man sich überlegt, wie wir es gemacht haben. Wir haben uns nicht wirklich angeschaut, was ist das Potenzial, zu welchem Preis können wir was verkaufen, sondern wir haben gesagt, wir bauen das bestmögliche Produkt, was wir bauen können, und wir nehmen danach den Preis, der nötig ist, damit das Ganze funktioniert. Also wir haben im Prinzip gesagt, wir machen keine Kompromisse, wir machen das Produkt genauso, wie es uns vorschwebt. Und dann können wir entweder damit fahren oder wir können nicht damit fahren. Und so ist dann halt auch gekommen und haben wir gesagt, es gibt einige Aspekte, die wir für sehr wichtig halten. Da war sowas dabei wie zu dem Zeitpunkt, als wir das für die Gläser definiert haben, ungekühlte Haltbarkeit. Für uns sehr wichtig war der Biostandard, dass wir gesagt haben, wir wollen biozertifiziert sein, wir wollen Vertrauen und Sicherheit rund um unsere Produkte und um die Lebensmittel, die wir verwenden. Wir wollen Spitzennährwerte liefern und wir wollen natürlich, dass das Ganze in Kombination auch noch richtig gut schmeckt und wir jedem Fremdvergleich und jedem Vergleich standhalten würden, wenn man sagt, und das wäre ein fairer Punkt, wenn man sagt, hey, eure Gerichte sind ja gar nicht so günstig. Nee, ganz genau, unsere Gerichte sind nicht günstig. Aber wir glauben auch, dass wir die Qualität haben, die das matcht und dann zu den Erwartungen passt. Was wir halt auch sehen im Sinne von, wenn wir Kunden erstmal überzeugt haben, dann werden viele davon Fans und sind dankbar, dass es im Alltag so gut läuft. Ich glaube und wir glauben, das sagen wir auch ehrlich gesagt häufig in unseren Ads, dass selber kochen mit sehr guten oder auch mit sehr guten Biozutaten mit Sicherheit der Goldstandard ist und das Bestmögliche ist, was man tun kann. Und wir hatten das Ziel, dass wir so nah wie möglich rankommen. Also wenn du nicht selber kochst, dann sollte Löwenanteil deine Go-To-Lösung werden.
Ja, ich glaube, das, was du gerade am Ende sagst, ist auch das, was bei allen im Bereich Ernährung halt gut funktioniert. Ich meine, wäre es immer spannend, wenn man mal bei Instagram sich irgendwelche Ernährungstipps anguckt, wie dann die Leute sagen, hier Süßstoff ist wieder Mist und alles Mögliche. Und ich denke mir dann, ja, aber es hat das Zuckergetränk zu trinken am Ende irgendwie besser. Man muss halt schauen, was kriegt man halt realisiert. Und nicht jeder schafft es, jeden Tag perfekt für sich selbst zu kochen. Und da könnt ihr halt dann am Ende die sehr gute Lösung sein. Trotzdem, will ich mal fragen, ob ihr schon mal die Gedanken gehabt habe, wenn wir jetzt über das Thema Bio und Zutaten und Co. sprechen. Ich könnte mir vorstellen, und das sehe ich auch immer wieder bei Kunden von uns, die zum Beispiel viel auf das Thema Nachhaltigkeit und Co. gehen, dass wenn ich alles auf Nachhaltigkeit oder Bio oder ähnliches trimme, dass dadurch ja die Produktionskosten nicht irgendwie um 10% steigen, sondern sich tendenziell eher 50, 100% oder ähnliches steigern. Und dass der Kunde tendenziell bereit ist, so würde ich das aus auch AB-Tests und anderen Erfahrungswerten, die wir jetzt aus den ganzen Projekten gesammelt haben, sagen, der Kunde ist bereit, 10, 20% mehr dafür zu bezahlen, aber dann hört es irgendwo auf. Und natürlich zu sagen, hey, ich zahle 100% Produktionskosten mehr, um 10, 20% mehr Preis erzielen zu können, ist eigentlich BWL-mäßig irgendwie scheiße. Wie denkt ihr darüber? Sagt ihr, ah, wir überlegen auch mal zumindest bestimmte Zutaten, die vielleicht starke Kostentreiber sind? I don't know, muss es jetzt das Bio-Weiderind sein oder reicht es vielleicht auch eins, was vielleicht eine bessere Haltungsform hat oder ähnliches? Wie denkt ihr da jetzt? Oder ja, wie denkt ihr grundsätzlich?
Das ist eine super gute Frage, auch eine Diskussion, die wir total gerne führen, weil sie auch inhaltlich super, super spannend ist. Also ich könnte mich dann mit dir wahrscheinlich nur über diese Frage auch den ganzen Tag unterhalten. Von daher versuche ich mich trotzdem einigermaßen kurz zu fassen in meiner Antwort darauf. Also das Thema Bio kann man natürlich aus vielen verschiedenen Perspektiven sich auch anschauen und spielen. Und was wir nicht sagen würden, wir sind nicht auf diese Art und Weise missionarisch unterwegs, dass ich jetzt behaupten würde, es gäbe kein gutes konventionelles Essen. Selbstverständlich gibt es auch gutes konventionelles Essen. Vor allem auch regional, wo ich sage, es gibt natürlich, wenn ich jetzt, ich gebe ein Beispiel, ich kaufe bei einem Bauern im Prinzip in der Nähe meines Hauses, kaufe ich die eigenen Eier. Das so, der Bauernhof ist nicht bio, aber ich sehe im Prinzip eins zu eins, wie es den Hühnern da geht, die da draußen rumlaufen. Dann ist so mein Vertrauen in die Tatsache, dass die Hühner gut behandelt werden. Es scheint, als würden sie gutes Essen bekommen. Es scheint, als hätten sie sehr viel Tageslicht, sehr viel Auslauf. Das gefällt mir grundlegend. Die Eier schmecken super. Ist für mich gar kein Thema, dass es nicht bio sein muss. So, wir reden aber natürlich in einem viel, viel kommerzielleren Kontext, wo es uns wichtig ist. Und in der kurzen Rechnung gebe ich dir auf jeden Fall recht. In der kurzen Rechnung ist die Upside, die wir bezahlen müssen, damit wir flächendeckend bio sind. Die ist enorm. Und du hast es total richtig eingeschätzt. Wir reden nicht von 10, 20%, wir reden von 50, wir reden von 100%, teilweise mehr. Vor allem, wenn es um Bio-Fleischqualität geht. Aber hier ist uns halt wichtig, das spiegeln wir da auch wieder, das ist für uns nicht einfach nur, dass wir sagen, wir können mit Bio können wir unsere Kunden bestmöglich ansprechen, sondern das ist eine Sache der Einstellung. Also für uns ist Bio, geht darüber hinaus. Bio geht für uns eins zu eins mit dem Gedanken, den wir an das Bilden von gesunden Ernährungsgewohnheiten haben und das den Anspruch, den wir daran haben, geht Bio für uns Hand in Hand. Es gibt konventionell natürlich gute Lebensmittel, aber Bio ist für uns das Vertrauenssiegel, was wir unseren Kunden im Prinzip geben. Das, und es ist im wahrsten Sinne des Wortes, das, was wir dann sagen, ist halt auch besiegelt. Also es ist so, wir haben einen zertifizierbaren Standard und es gibt in diesem Bereich nicht viele zertifizierbare Standards, weil jeder Konkurrent, jedes andere Unternehmen, und das würden alle Unternehmen von sich behaupten und tun, und das kann ich auch verstehen, würden in der Werbung davon sprechen, die Produkte sind Premium, die Produkte sind nachhaltig, die Produkte sind jede Menge nicht schützbare Adjektive, sind die Produkte auf jeden Fall. Und da ist es für den Kunden natürlich total schwer, in diesem Chaos aus Werbebotschaften noch Unterscheidungen zu machen. Und für uns ist neben der Tatsache, dass wir einfach sehr gute Gerichte bauen, und ich glaube, wir würden auch sehr gute Gerichte bauen, wenn sie nicht Bio wären, ist uns aber dieser zertifizierbare Standard und die Einstellung zu Bio einfach sehr, sehr wichtig. Neben der Tatsache, dass halt bestimmte Sachen, und Bio ist nicht an allen Stellen per se besser, aber wenn es darum geht, gesunde Ernährungsgewohnheiten zu bilden, an einigen Stellen ganz sicher. Es dürfen diverse Pestizide, Fungizide und andere Einsatzmittel, wenn es darum geht, wie die Ernte bearbeitet wird, dürfen nicht eingesetzt werden, die im konventionellen Bereich auf jeden Fall eingesetzt werden und auch dürfen und auch notwendig sind, damit das konventionelle Lebensmittel halt günstiger ist. Muss das auch gemacht werden. Dadurch werden Ernten größer, es wird leichter zu ernten, es geht schneller zu ernten. Es ist viel, viel manueller und viel aufwendiger, eine Bioernte einzufahren als eine konventionelle Ernte. Und beim Fleisch ist uns das halt auch sehr wichtig. Es geht darum, dass es zertifizierbare Standards gibt zum Thema Tierhaltung, zum Thema, wie wird mit den Tieren umgegangen, zum Thema Antibiotika-Einsatz. Das ist etwas, wo ich sagen würde, wenn präventive Antibiotika eingesetzt werden, dann ist so, selbst wenn die Makronährstoffe von dem, was man isst, gut sind, muss man sich halt trotzdem fragen, wie gut ist das im Großen und Ganzen Top-Level für meine eigene Gesundheit, was ich da jetzt gerade mache. Und da sind wir halt so, dass wir sagen, unsere Wette ist, dass wir long-term immer besser damit fahren, den Qualitätsstandard so hoch zu halten, wie es nur irgendwie geht. Und Bio in der E-Com-Welt, in der wir uns natürlich auch sehr, sehr stark bewegen und in der Startup-Welt, wir sind auch kein alteingesessenes Unternehmen, sondern ein Unternehmen, was darauf angewiesen ist, immer wieder mit Neukunden in den Dialog zu gehen und Neukunden von uns zu überzeugen und Vertrauen aufzubauen. Also wir sind nur so gut wie das Vertrauen, was wir aufbauen können. Und dafür ist das Bio-Thema und auch das Bio-Siegel ist dafür natürlich ein Riesenhebel, weil es eben einer dieser wenigen zertifizierbaren Standards ist, die man sich überhaupt auf die Fahne schreiben kann und darf, wenn man es denn hat. Und ist aufwendig geworden. Kann ich Shoutout an mein sehr, sehr starkes Ops-Team. Wir hatten gerade gestern erst wieder Bio-Kontrolle im Haus, was man einmal jährlich auch durchziehen muss. Und die Auflagen, je größer die Company auch wird, die Auflagen sind schon sehr stark. Und da werden Teams auch stundenlang in die Mangel genommen und ganz schön ins Schwitzen gebracht. Das heißt, schau da an mein Team. Wir haben es gerade gestern wieder geschafft und haben unser Siegel auch im Fortbestand weiterhin.
Ja.
Von daher auch sehr wichtig.
Naja, aber bin ich total bei dir. Was ich spannend finde, was du sagst, halt, es ist eins der wenigen Siegel, den man halt irgendwie, wo jeder weiß, wenn du das sagst, ja, alles klar, da weiß ich grob, was dahinter steckt. Ja, weil, wie du sagst, es gibt so viele Sachen, wo ich sage, ja, es ist gesund, hat gute Nährwerte, ist schon zubereitet oder wie auch immer. Ne, so Botschaften, wo ich nicht so richtig weiß, was steckt dahinter. Aber da habe ich im Grunde eine klare Aussage. Du hattest vorhin gesagt, das Ziel ist natürlich klar, Neukunden zu akquirieren, die dann natürlich am Ende auch lange bleiben. Wie seid ihr im Austausch mit eurer Zielgruppe? Also geht ihr regelmäßig hin? Weil das würde mich interessieren. Ich würde das direkt challengen und würde sagen, lass uns doch mal eine Kundenumfrage machen. Was sind denn die Haupttreiber, warum sie Löwenanteil kaufen? Meine Hypothese, obwohl ihr stark mit Bio rausgeht, würde ich halt sagen, irgendwie einfach zubereitet, schmeckt lecker und hohes Protein. Und das dann erst als vierter oder fünfter Punkt Bio kommen würde. Wäre jetzt meine Hypothese.
Super spannend.
Und also jetzt ein bisschen, anscheinend habt ihr es gemacht, ja? Also, wie geht ihr
da? Auf jeden Fall. Mega wichtig. Wir arbeiten natürlich auch super, super viel mit Kundenumfragen, auch mit Post-Purchase-Surveys, um natürlich auch sehr, sehr viel abzufragen, wenn es darum geht, was unsere Kunden am Ende wirklich umtreibt, wirklich bewegt und was halt wirklich ihre Meinung ist. Und da fragen wir natürlich genau das ab. Also, was auf eins normalerweise ziemlich ungeschlagen ist, noch vor den Nährwerten, ist halt die Zeitersparnis. Das heißt, das ist halt der Haupttreiber, warum man ja eben auch ein Produkt wie unseres in Betracht zieht, ist, es fehlt im Alltag die Zeit, zum Beispiel selbst zu kochen oder die Lust selbst zu kochen. Und weil man sich das eben sparen kann, ist eine Lösung wie Löwenanteil
naheliegend. Aber dann könnte ich mir auch eine Dose Ravioli kaufen, einfach mal so. Das heißt,
ganz genau, da hast du völlig recht. Geschmack ist natürlich wichtig, ist aber eher so diese Grundvoraussetzung. Also die Leute kaufen ja sowieso eher unter der Grundvoraussetzung, dass sie davon ausgehen, dass es schmeckt, weil das ist in der Hoffnung schon so implizit. Das heißt, es ist vor allem Zeitersparnis, Nährwerte und dann kommt je nachdem phasenweise auf 3, sonst auf 4, dann ist halt auf jeden Fall das Bio-Thema. Also es ist immer schon so ein Top 3, Top 4 Grund. Ist nicht auf 1, Das haben wir auch nie für erwartbar gehalten, weil wir sagen, okay, es ist für uns weit mehr als ein Hygienefaktor, sondern es ist vielmehr ein Trust-Building-Faktor, eine Einstellung, die wir haben zu dem Thema, von der wir halt weiterhin und immer darauf gewettet haben, dass uns das langfristig am weitesten bringt. Aber es ist so, so kann man es einordnen. Das ist immer so diese Top 3, Top 4, aber schon etwas, was wir viel rückgemeldet bekommen.
Habt ihr, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber habt ihr in der Umfrage, fragt ihr nach, die Nährwerte sind mir wichtiger, weil Bio korreliert ja für viele auch direkt mit Nährwerten. Oder ist Nährwerte, deswegen hatte ich vorhin Protein gesagt, für die Leute, dass die sagen, mehr Protein. Weil wenn ihr das differenziert betrachtet und ich sag mal Top 2, Top 3 ist Protein, würde ich die Frage stellen, gibt es bald eine Löwenanteil nochmal High-High-Protein-Reihe?
Und das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Finde ich auch spannend, dass du in das Thema Nährwerte da so tief reingehst. Auch eine Diskussion, die wir total gerne führen. Hier rede ich jetzt eher wirklich von Nährwerten im Sinne von, wir weisen ja auch mehr aus als nur unsere Makronährstoffe, sondern unsere Gerichte sind natürlich dadurch, dass wir auch sehr viel mit Hülsenfrüchten und anderen, anderen sehr gesunden Lebensmitteln arbeiten, sind die natürlich auch reich an einer ganzen Reihe Mineralien und Mikronährstoffen. Das heißt, ich rede hier wirklich eher vom Nährwertprofil. Aber dieses Nährwertprofil würdest du auch bekommen, wenn du, also das Hard Fact Nährwertprofil würdest du auch bekommen, wenn du mit konventionellen Lebensmitteln arbeiten würdest. Das heißt, Bio ist davon schon nochmal zu separieren, was die Nährwerte angeht. Da geht es dann eher darum, Qualität im Allgemeinen. Nährwerte ist eher das, was du in den Zahlen siehst. Und Bio ist dann eher so ein Qualitätsmerkmal. Also ähnlich wie Geschmack, nur Geschmack ist halt eher das, was vorausgesetzt wird. Ich kaufe, weil ich glaube, dass es schmeckt. Und Bio ist dann trotzdem eher noch so ein Hard Fact, der da halt drauf mit einzahlt.
Ja. Habt ihr, also gibt es, ich frage nochmal, gibt es die High-Protein-Protein-Reihe Löwenanteil irgendwann, weil die Leute sagen, es ist wichtig oder glaubst du, ist nicht so wichtig für die Leute?
Ich glaube, es ist sehr wichtig. Ich glaube, dass der Proteingehalt auf jeden Fall wichtig ist. Und man sieht es auch über die letzten 2, 3 Jahre hinweg. Also es sind durchaus Gerichte bei uns gekommen. Wir haben ja immer mindestens 30 Gramm Protein im Glas, was für eine einzelne Mahlzeit ja schon ein sehr ordentlicher Proteinanteil ist. Aber wir haben natürlich auch schon Gerichte rausgebracht, die über 40 haben. Auch dieses Jahr, da kann ich so einen kleinen Sneak Peek geben, werden noch mindestens 3 sehr spannende Gerichte kommen, auf die unsere Kunden, glaube ich, schon lange warten, was zumindest auch die Umfragen zeigen, die auch alle einen sehr, sehr ordentlichen Proteingehalt haben, würde ich sagen, für eine Mahlzeit. Und grundlegend kann ich sagen, da kann ich, was andere Kategorien angeht, kann ich noch nicht so konkret werden. Aber auch da gucken wir uns das Thema Protein und Engel im Alltag ganz genau an. Aber auch, vielleicht da kann ich auch was zu sagen, zum Thema Komplementärprodukte. Also Komplementärprodukte, die auch mit unseren Gerichten zum Beispiel funktionieren, um solche Sachen zu hebeln. Also auch Easy Hacks, um Proteinanteile zum Beispiel auch nochmal simpel zu erhöhen. Auch solche Themen gucken wir uns ganz stark an.
Das heißt, in welche Richtung geht's? Das heißt, ich habe noch irgendwelche Proteinflakes, die ich mir noch oben draufpacken kann, oder geht es dann darum, dass ich dann die Proteinpasta nochmal dazu habe, oder in welche Richtung denkt ihr da?
Das zum Beispiel ist ein sehr konkretes Beispiel. Also Proteinpasta ist etwas, was wir uns ganz genau anschauen, weil wir da diverse Tests gemacht haben und auch diverse verschiedene Produkte dafür getestet haben und gesehen haben, dass sehr, sehr viele Gerichte von uns, ob sie konventionell dazu passen, wie jetzt unsere Bolognese als Beispiel, oder aber per se nicht so gedacht sind, aber sich trotzdem extrem gut zusammen konsumieren lassen, ist das zum Beispiel ein Gedanke, den wir auf jeden Fall haben, dass man sagt, weil es auch von unseren Kunden rückgespiegelt wurde, sagen, hey, eure Gerichte sind mega, habe ich zum Beispiel mit einer Lindenpasta oder was ähnlichem habe ich gegessen, war top, hat super geschmeckt, Proteinwert habe ich gerade verdoppelt, kein Problem, hat trotzdem nur 3 Minuten gedauert. Und diesen Ansatz, den nehmen wir natürlich sehr ernst und gucken uns an, okay, es gibt natürlich, in dem Fall führen schon viele Wege nach Rom, wenn es darum geht, wie man den Proteinanteil im Essen noch erhöhen kann.
Ja, ich würde gerade mal weg vom Thema Produkte hin eher in die Marketingrichtung gehen. Was mir bei euch schon aufgefallen ist, bevor wir uns auch schon kennengelernt haben, dass ihr auch in den Werbebotschaften, mein Eindruck war von Anfang an, ihr habt ein Sheet, wo die Top 10, 15, 20 Werbebotschaften von Löwenanteil draufstehen. Es wird zubereitet von Bio-Spitzenköchen. Ja, das Chili ist ja nicht einfach irgendein Chili, sondern es ist Chipotle-Chili und so weiter. Also er macht so dieses, was ja im Marketing, auch im Food-Bereich, in der Kosmetikbranche und sowas ja überall gut funktioniert, so jeder Zutat ein bestimmtes Wort oder bestimmte Bedeutung. Ja, gibt dir dem Ganzen. Er sagt ja nicht einfach, ja, ist schon zubereitet, sondern von Bio-Spitzenköchen. Ist schon irgendwie netter. Ja, wie seid ihr da hingekommen? Gibt es dieses Sheet?
Das fehlt. Also es gibt natürlich auch so ähnlich wie es ein Brandbook gibt, gibt es natürlich auch Dinge, die wir sagen. Aber was wir schon machen, ist, dass wir versuchen mit unseren Claims immer so umzugehen, dass wir nur die Sachen sagen, die wir für uns sehr sicher wissen. Also wir legen die Dinge fest, so wie wir haben unsere Produkte mit einem Bio-Spitzenkoch entwickelt. Das ist in dem Fall dann auch kein ausgedachter Begriff, sondern es gibt tatsächlich einen Verband von Bio-Spitzenköchen. Also das ist in dem Fall nichts, was wir uns dann erfunden haben, auch wenn es halt so glamourös klingt, dass man sich ja auch weiter ausdenken können, dass man Bio-Spitzenkoch sagt.
Vielleicht,
Aber es
ja.
ist in dem Fall ist es tatsächlich sehr real.
Ja.
Und da ist es auf jeden Fall so, dass wir an anderen Stellen ist natürlich klar, wir haben gesagt, ein Chili con Carne. Es gibt natürlich diverse Chili con Carne. Man kann natürlich von der Warte aus kommen, dass wir einfach nur etwas versuchen, besser zu machen. Aber wir hatten schon auch den Drive, dass wir gesagt haben, an der einen oder anderen Stelle, vor allem wo man kann, bringt man hier und da eventuell trotzdem schon nochmal so einen kleinen Tweak rein oder auch exotische Komponenten, dass man sagt, okay, wir haben in unserem Chipotle Chili als Beispiel, wo Süßkartoffel drin ist, wo man sagt, okay, das differenziert zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle, wo ich sage, okay, wir unterscheiden uns im Geschmack schon noch von vielen herkömmlichen Produkten. For better or worse, das muss natürlich im Prinzip jeder beim Testen
Ja, absolut.
selber entscheiden. Aber daher kommt das und es gehört natürlich auch dazu. Das heißt völlig völlig klar, dass du auch darauf anspielst. Selbstverständlich gehört natürlich auch ein bisschen Storytelling dazu. Das heißt, wir geben uns natürlich auch Mühe, unsere Produkte dann natürlich auch so zu präsentieren, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt einfach nur von Eintöpfen sprechen, dann ist das Thema an sich, auch wenn wir sehr gute Produkte machen, jetzt nicht besonders spannend, dann haben wir natürlich schon die Aufgabe, dass wir es natürlich auch spannend und interessant auch rüberbringen.
Ja, klar. Das hatten wir aber vorhin ja schon gesagt. Im Grunde ist es ja nicht darum, dass ich mir jetzt einen Eintopf kaufe, sondern halt die gesunde Routine habe, um ja einfach was Gesünderes zu essen, was besser ist, als wenn ich mir jetzt irgendein Fertiggericht, also sag ich mal, irgendwie eine Fertigpizza oder sowas reinschiebe oder halt irgendwas beim Lieferdienst bestelle. Und darum geht es ja am Ende. Deswegen ja auch, wir hatten vorhin Marvin bei uns aus dem Team, der ja, ne, das auch viel, also der bestellt, glaube ich, jeden Monat irgendwo bei euch, ja, weil der ernährt sich zur Hälfte von Löwenanteil am Ende. Und für die einen ist es, glaube ich, schon fast die Routine. Für mich ist es vielleicht eher eine Notlösung, weil ich sehr viel vorkoche. Ne? Aber auch eine Notlösung eben, ne, damit es halt dann nicht der Dürüm ums Eck wird oder sowas. Ne? Genau. Von den Kanälen. Ich hatte vorhin die Sachen, die ich jetzt herausgezogen habe, war ja, weil ich
Super,
ursprünglich.
super, super spannend. Also sorry, dass ich da unterbreche, weil was du gesagt hast, um da noch kurz darauf eingehen zu
Ja,
können.
gerne.
Mega spannend, was du sagst. Also in dem Vergleich jetzt zwischen Marvins und da nochmal schau da Marvin ganz klar, aber an Marvins Konsumverhalten auch verglichen zu deinem eigenen. Super spannend und etwas, was wir auch ganz, ganz stark beobachten. Wir haben zum Beispiel, wenn es darum geht, Loyalität unserer Kunden, dann ist sie teilweise viel höher, als die Bestellfrequenz das manchmal widerspiegelt. Also so im Sinne von, es gibt keinen Churn, sondern Kunde ist nach 3 Jahren immer noch da und aktiv,
Ja.
aber bestellt zum Beispiel dann sehr selten.
Genau.
Weil es ist so, wie du es beschrieben hast, es ist eher der Lifesaver und nicht so sehr der Alltagsheld oder das Everyday-Product, mit dem wir eigentlich losgezogen sind als Purpose, dass wir sagen, wir wollten das sein. Und das ist halt eine der Dinge, die wir uns ganz genau angucken, dass wir wissen und sehr stark daran arbeiten, auch dieses Jahr und nächstes Jahr, dass wir immer mehr Wege und Engels und Perspektiven finden, tiefer und weiter in den Alltag unserer Kunden reinzukommen. Bei vielen gelingt uns das, weil sie halt sagen, so wie du es gesagt hast, ist eine Routine geworden. Aber wir wissen natürlich auch, egal ob die Eintöpfe natürlich gut schmecken oder die Produkte, die wir in den Gläsern haben, man kann sie jetzt auch natürlich nicht beliebig oft essen. Also es ist nicht erwartbar, dass jetzt jemand sagt, ich esse das jetzt 7-mal die Woche. Es gibt vielleicht ein paar hartgesottene Kunden bei uns, die das machen. Aber das wäre auch nicht mein eigener Use Case. Also ich würde selbst das Produkt natürlich nicht 7-mal die Woche essen. Und wir gucken schon, welche anderen Winkelzüge gibt es oder welche anderen Perspektiven, um dem Kunden mehr Angebot zu schaffen, mehr Vielfalt und dadurch halt auch weiter und tiefer in den Alltag reinzukommen, um halt dieses Habit Building, das Rausbilden von weiteren Gewohnheiten unterstützen zu können für unsere Kunden.
Für mich ist es ja auch so, in dem Fall, ich koche halt einfach auch sehr gerne. Für mich ist Kochen ein Hobby. Und für mich ist aber auch gesunde Ernährung halt wichtig. Und dementsprechend ist es halt, wenn ich halt keine Zeit für mein Hobby gerade hatte, dann kommt halt der nächste Schritt, ne? Und dann ist halt die Frage, was ist dann die bessere Alternative? Ja, und dann ist es halt für mich eine gute Lösung und eine gute Lösung, die ja auch gut schmeckt an der Stelle, ne? Deswegen, die Notlösung ist deshalb, weil ich halt nicht gekocht habe, nicht weil ich denke, ah, ich muss mir halt irgendwas reinzwirbeln, ne? Sondern es ist ja die Lösung, weil es das Beste ist, was dann da ist. Ne? Und weil der auch direkt ready ist. Darum geht's ja. Und ich glaube ja, das sind am Ende unterschiedliche Angles und Zielgruppen. Am Ende ist es ja so das Meal Prep, was du bei dir im Schrank stehen hast oder so. Ja?
Ganz genau. Also das spiegelt das im Prinzip, was wir sind, spiegelt das auch am meisten wieder. Also wir sind im Prinzip dein Ersatz für Meal Prep und im Prinzip sind wir dann die Gewohnheit, die du nicht selber aufbauen musstest. Ja. Und da geht's halt dann für uns natürlich in allererster Linie darum, weil ich teile deinen Gedanken. Ich fühle das tatsächlich total, kann ich aus meiner eigenen Perspektive bestätigen. Ich koche selber gerne, aber ich koche zum Beispiel total ungern unter Zeitdruck. Also ich mag gar nicht unter Zeitdruck kochen, sondern eher, wenn ich koche, dann habe ich gerne Zeit dafür. Ich koche gerne für die Familie, tue ich alles sehr gern, habe aber natürlich auch auf der anderen Seite einen vollen Alltag. Im Lauf der Zeit sind natürlich, abseits davon, dass wir eine Company gegründet haben, sind die Verpflichtungen natürlich auch einfach mehr geworden. Und auch schöne Verpflichtungen, die im Leben natürlich stattfinden. Aber ich bin zum Beispiel zweimal Papa geworden in den letzten Jahren und habe natürlich einen Alltag, den ich als Minimum turbulent bezeichnen würde. Wo ich sage, dass Zeit für Aktivitäten, die halt irgendwie auch wie ein Hobbycharakter auch sind, weil man es gerne tut, dass man dafür viel Zeit hat, passiert immer weniger. Und ich tue es daher auch einfach deutlich seltener zum Beispiel als früher, obwohl ich immer noch gerne koche. Und das heißt, solche Lösungen sind natürlich mit, je mehr der Trubel auch im Alltag stattfindet, desto offener sind natürlich auch viele einfach für eine Lösung, die von außen kommt.
Ja, absolut. Lass uns das mal in die verschiedenen Angles und marketingmäßig gerade mal reingehen. Ich hatte euch, mein allererster Touchpoint mit Löwenanteil war, ob ich es jetzt genau zurückbeziffern kann, ich würde sagen, vor anderthalb Jahren oder so Richtung YouTube, würde ich sagen. Vielleicht 2 Jahre. Ich weiß es nicht genau. Aber so grob, was sind bei euch gerade die Channels, die ihr hauptsächlich bespielt?
Genau, also da würde ich sagen, sind wir auch im Vergleich zu vielen anderen E-Com-Companies oder E-Com-Heavy-Companies sind wir recht ähnlich aufgestellt. Also unsere größten Kanäle, die wir nutzen, um Kunden zu gewinnen oder auch mit unseren Kunden zu kommunizieren, ist natürlich auf der einen Seite sind es Paid Ads, also ganz klassisch Meta, Google, in dem Rahmen natürlich dann auch YouTube. Auf der anderen Seite Influencer-Marketing war immer schon eins unserer größten Standbeine, wo wir auch sehr viele neue Dinge ausprobiert haben. Wir haben auch sehr viel nicht nur auf Instagram gemacht, sondern wir haben auch sehr viel auf Twitch gemacht. Wir haben auch einiges mit Podcasts gemacht. Wir haben also in diversen Formaten haben wir viele Dinge gefahren und Tests gefahren. Und auf der anderen Seite, wenn es darum geht, mit unseren Kunden halt im Dialog zu stehen, ist unser CRM natürlich extrem wichtig. Das heißt, vor allem E-Mail und Social nutzen wir natürlich auch ganz, ganz stark, um mit unseren Kunden mal in Verbindung zu stehen. Und zum einen natürlich Wissen zu generieren und zum anderen natürlich auch zur Retention zu bewegen und aus Neukunden halt auch dann Bestandskunden zu entwickeln.
Wie würdest du, wir hatten jetzt gerade mal verschiedene Kanäle, du hattest Google gesagt, du hattest Meta genannt, du hattest, ich bleib mal bei Influencer, bleib mal bei den dreien. Wenn dich jetzt jemand fragt, der jetzt im E-Commerce-Bereich noch nicht jetzt wie ihr, ich sag mal jetzt 6-7 Jahre unterwegs seid, der jetzt vielleicht gerade so in seinen ersten 1-2 Jahren unterwegs ist, du würdest jeden dieser Kanäle bewerten und vielleicht mit 2-3 Sätzen beschreiben. Was würdest du, fangen wir mal an, zu Influencer-Marketing sagen?
Influencer-Marketing, wenn ich mich entscheiden müsste und jetzt mich single-handedly darauf fokussiere, was ich als den wertvollsten Kanal erachte, dann ist es wahrscheinlich Influencer-Marketing. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass Menschen natürlich sich vor allem mit Menschen identifizieren können. Das heißt, wenn man gut darin geworden ist, die richtigen Influencer zu finden, also auch die richtigen Partnerschaften einzugehen, Menschen, die für das Produkt brennen, für die Marke brennen, langjährige Kooperationen, von denen wir auch viele haben. Wir haben natürlich auch schon viele Leute dabei bei uns im Löwenrudel, die jetzt schon 6 Jahre dabei sind. Ja, wo ich dann sage, das ist dann natürlich auch irgendwo natürlich auch eine eingeschworene Truppe, wo immer wieder neue Leute dann dazukommen. Aber es ist natürlich das, wo ich sagen würde, zwischen dass es kommerziell total wertvoll sein kann, also natürlich auf Sachen wie CAC, aber auch genauso wie ROAS-Metriken und ähnliches, aber auf der anderen Seite natürlich auch enorm auf deine Brand einzahlen kann. Also dass welche Gesichter halt im Prinzip das repräsentieren, welche Menschen repräsentieren, was die Marke Löwenanteil verkörpern soll. Diese Auswahl ist natürlich super kritisch, aber birgt natürlich auch total viel Upside, weil sich damit Menschen identifizieren können. Viele Menschen haben zu Influencern, denen sie folgen, oder Creatoren, denen sie auch einfach folgen, haben sie selbst eine gewisse Loyalität, eine Glaubwürdigkeit, eine Identifikation, ein authentisches Verständnis. Was ich sagen würde, da ist einfach der Hebel im Influencer-Marketing enorm. Und wir sind, glaube ich, auch vor allem dieses Jahr nochmal in eine Richtung gewachsen, dass wir noch besser und noch stärkeren darin werden, Kampagnen noch größer und noch ganzheitlicher zu spielen, so dass wir von den Influencer-Marketing-Partnerschaften auch noch mehr und intensiver mitnehmen. Also wir können noch mehr mitnehmen, wir können noch stärker daran partizipieren, wir können mehr Upside hebeln, glaube ich. Aber ich meine, das gilt für die anderen Kanäle auch. Wenn jemand jetzt erst seit 1, 2 Jahren dabei ist, würde ich sagen, okay, es hat sich über die Zeit natürlich schon geändert. Auch der Kanal ist teuer geworden. Also
Ja.
ist so. Das gilt dann für die anderen auch. Da ist nicht der Unterschied, sondern ist die Gemeinsamkeit.
Ja.
Teuer sind sie alle.
Ja. Meta, paar Worte dazu von dir.
Genau, Meta, natürlich über die komplette Laufzeit hinweg mit Sicherheit der Kanal, der am meisten Spend genossen hat über die Jahre hinweg. Auch hier würde ich sagen, historisch betrachtet, wenn man mich jetzt fragt, wie war es die letzten Jahre, schwerer geworden, auf jeden Fall. CACs steigen, man muss effizienter werden und immer besser werden mit jedem Touchpoint, teilweise sogar nur, um den CAC aus dem Vorjahr eventuell zu halten, und dann ist das im Prinzip schon ein
Verstehe.
Erfolg. Das heißt, es ist deutlich schwieriger geworden. Wenn jemand jetzt gerade loslaufen würde, würde ich sagen, dass also die Erfordernis an eine sehr konkrete Planung, dass man sich sehr viele konkrete Gedanken gemacht hat, die wir uns damals nicht gemacht haben, ist viel höher. Also es werden viel, viel weniger Fehler verziehen, viel, viel weniger Margin for Error einfach sagen würde, du musst viel, viel präziser sein. Aber Meta, nach wie vor spannender Kanal, mega wichtiger Kanal für uns. Und vielleicht auch nochmal so ein kleiner Hint auf die Perspektive, Löwenanteil eignet sich halt auch sehr, sehr gut für Menschen, die jetzt nicht Ende 20, Anfang 30 sind, sondern wir haben auch eine sehr, sehr starke Zielgruppe, auch in der Zielgruppe so zwischen 50 und 65. Ganz klassische Anwendungsfälle sind da, kennt man vielleicht selber, wenn man ausgezogen ist und die eigenen Eltern jetzt vielleicht die Familie zu Hause nicht mehr so haben, wo man dann eventuell diesen Need nicht mehr so verspürt, wenn man vorher zum Beispiel für viele gekocht hat, jetzt sind nicht mehr viele da. Dann lässt bei vielen in einem gewissen Alter auch so der Appetit ein bisschen nach. Was nicht ganz ungefährlich ist, dass die Essgewohnheiten dann so ein bisschen abbauen. Und das ist ein Use Case, den wir immer und immer wieder gesehen haben, dass wir auch Generationen erreichen, die man auch immer wieder über Meta ziemlich gut erreichen kann, wenn man es denn überhaupt schafft, sie über Social Media zu erreichen. Das sage Meta, weiter ein wichtiger Kanal. Google, mache ich im Prinzip dann direkt weiter. Auch wichtiger Kanal, auch in Verbindung natürlich mit YouTube. Sehr, sehr wichtiger Kanal, weil YouTube als Plattform natürlich auch so ist, dass ich sagen würde, wenn es auch um mehrwertigen Content geht, dann haben Podcasts und YouTube haben natürlich nochmal die Nase vorn, wenn es um Content-Formate geht. Das heißt, sich da in die richtigen Content-Formate einzubringen, kann nochmal eine ganz andere Wirkweise haben. Ist auch für uns super wertvoll. Google an sich ist natürlich spannend zu beobachten, wenn es natürlich auch um Traffic geht, auch um Search Traffic, dann ist natürlich spannend zu beobachten, was jetzt auch passiert im Sinne von Google AI, ChatGPT. Also das wird ja viel und heiß diskutiert, was ist der neue Weg des Suchens, und wie sucht man? Da ist es natürlich sehr, sehr spannend im Sinne von, wie stellt Google sich jetzt auf, wie stellt Google sich da in den nächsten Jahren auf? Kann dadurch natürlich nochmal total gehebelt werden als ein noch spannender Kanal.
Ja.
Oder kann auch das Nachsehen haben gegenüber anderen Tools mit Sicherheit nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Also dafür ist es dann doch zu sehr noch Google, glaube
Ja,
ich.
genau.
Aber das ist so meine Perspektive zum Google-Thema.
Vielleicht das auch nochmal aus unserer Sicht. Wir dürfen uns ja auch Gedanken machen. Ja? Die Hälfte unseres Teams, wir sind 19 Leute Vollzeit, macht bei uns Google. Ja? Das heißt, wir machen uns natürlich Gedanken, was ist unsere Wertschöpfung auch in Zukunft. Das Thema AI beobachten wir halt ganz, ganz stark. Ne? Wir sehen es in den USA-Accounts schon, wo es da so langsam losgeht, was dann hier mal ein bisschen rüberschwappt. Und es wird spannend, weil natürlich die longtailigeren Suchanfragen natürlich in Zukunft besser abgeholt werden. Und die Frage ist auch nochmal, wie gehen die mit der ganzen AI-Antwort-Thematik um und wie performt das? Ne? Wenn ich jetzt halt, es kann ja sein, ne, wenn jemand sein Rezept sucht, einfach nur, dass ich dann dort Löwenanteil mit einblenden kann. Dann wird es spannend, wie gut kann ich das da nahtlos halt mit einbinden. Es kann ja sein, dass jemand sein Chili-Rezept oder sowas sucht. Und dann sage ich, hey, du bist gerade dabei, ne, dein Chili-Rezept. Ach, übrigens, ne, könntest du dir auch direkt hier kaufen und dir mal in den Schrank legen fürs nächste Mal, wenn du Hunger hast oder so. We will see. Sind wir super gespannt, was sich da gerade entwickelt. Steckt jetzt gerade noch in den Anfangsschuhen. Jetzt, ich gucke gerade mal kurz aufs Datum, weil vielleicht das Interview erst einen Monat später rauskommt. Aber wir haben jetzt gerade den 20.8. Bei der AI-Welt muss man ja gucken, was passiert in 3 oder 6 Monaten. Ne? Und
100%.
da bin ich echt gespannt. Gleichzeitig, da hatte ich mehr erwartet von der Entwicklung Richtung ChatGPT und Co. Da gab es vor Anfang diesen Jahres, also vor gut einem halben Jahr, gab es ja so den Vorstoß, dass wir auch schon Feeds bei ChatGPT hochladen konnten. Gab es jetzt aber noch keine Neuigkeit und keine irgendwie Weiterentwicklung. Auch das könnte ja spannend sein, wenn der Anteil der AI-Suchen, der wird oft irgendwie hochgehypt, weil jeder irgendwie bei LinkedIn und dem Marketing irgendwie jetzt noch was Neues, Tolles erzählen will. Am Ende ist es immer noch irgendwo im einstelligen Prozentbereich. Aber wenn das Thema wichtig wäre, wird es halt auch spannend, wie kann ich natürlich Paid Ads schalten in den KIs oder ähnliches. Bin ich mal gespannt. Ich hatte so ein bisschen mir schon die Hände gerieben, als es losging, man kann Feeds hochladen und so weiter, dachte ich schon, oh, bald geht's los. Mhm. Aber da hat sich jetzt irgendwie seit einem Dreivierteljahr dann doch nichts getan. We will see, wo es hingeht. Also wir beobachten das halt ganz eng. Und
ja, ich glaube, da hast du total recht. Also man muss erstmal sehen im Detail, wo wird das jetzt wirklich hingehen. Ich glaube, was halt irgendwo feststeht, ist, dass die Ansicht sich halt immer mehr ändert, und das beobachtet ihr wahrscheinlich auch, dass die Erwartungshaltung vom Nutzer immer mehr wird, dass man nicht einfach nur was findet, sondern dass man dir hilft. Also dass die Tatsache, dass du die Erwartung hast, dass man dir bei deiner Entscheidung hilft, dass man dir qualitativ gute Vorschläge macht, mittlerweile viel, viel mehr der Anspruch ist als das schiere Finden einer Information. Also dass die pure Information selbst nicht mal mehr annähernd den Wert hat, den sie vielleicht früher gehabt hat, ist, glaube ich, sehr offensichtlich, dass sich das in diese Richtung entwickelt und auch bereits auf diesem Weg ist. Und die Erwartungshaltung einfach, dass das einem maßgeblich geholfen wird bei Entscheidungen und auch bei Vorschlägen.
Wir sehen das auch auf den Landingpages. Also wir gehen immer mehr den Ansatz, dass wir gar nicht mehr direkt auf die Produktseiten gehen, sondern sei es über externe Advertorials oder Infoseiten, wo wir dann halt auch, also wirklich spezifisch auf den Intent, den derjenige hatte. Weil es könnte ja sein, der sucht proteinreiche Ernährung oder der sucht was zum Thema Meal Prep, unterschiedliche Bereiche, und dementsprechend kann ich alle natürlich auf die Produktseite schicken. Oder ich habe halt eine Landingpage, die dann aufs Thema Meal Prep geht, oder eine Landingpage, die aufs Thema proteinreiche Ernährung geht oder so. Und ich glaube, dass ich da jetzt, wenn ich jetzt einen Trend definieren müsste, würde ich sagen, Trend nächste 12, 18 Monate, der Output in den Werbeplattformen wird sich massiv erhöhen, nicht nur an Creatives, aber auch an Landingpages, die ich halt haben darf. Und der User wird, also einmal um natürlich, was du auch beschrieben hast, die Kosten steigen grundsätzlich, den CAC vom letzten Jahr zu halten, wird schwieriger. Um den Trend gegenzuwirken, wird es wichtiger, mehr zielgruppenspezifische und intent-spezifische Creatives zu haben, die dann wieder auf zielgruppenspezifische und intent-spezifische Landingpages gehen. Das Gute ist, durch AI wird es einfacher, die Sachen schneller zu erstellen. Ja, weil jetzt nicht mehr, also wir haben zwei Copywriter im Team, die haben jetzt den dreifachen Output, den sie vielleicht vor zwei Jahren hatten, ne? Oder tendenziell vielleicht auch so der fünffache Output. Ich habe es nicht exakt gemessen, aber es ist definitiv schneller. Ja? Und ich glaube, das wird ein massiver Trend und auch wichtiger Hebel sein, da halt mitzugehen. Und ich glaube aber, dass es nicht nur die Lösung ist, um die höheren Kosten zu kriegen, also wieder runterzukriegen, sondern es ist aber auch das, woran sich jetzt die User mehr gewöhnen. Weil die ja immer mehr gewöhnt werden, dass sie über die AI direkt die passende, richtige Antwort zu ihrem Intent bekommen. Und wir waren es ja vor zwei, drei Jahren noch gewöhnt, wenn ich eingebe proteinreiche Ernährung, dann komme ich vielleicht auf eine Rezeptseite, vielleicht komme ich auf eine Ärzteseite, wo drin steht, wie viel Protein brauche ich überhaupt oder was auch immer. Vielleicht passte es nicht direkt zu meinem Intent. Und jetzt bin ich es aber immer mehr gewohnt, halt direkt schon passend zu meinem Intent alle Infos aufbereitet zu bekommen. Und ich glaube, so dieser Trend, den wir vorher hatten, dass Leute mit einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne hatten, der so ein bisschen durch TikTok und die ganzen Kurzvideos und sowas auch nochmal beschleunigt wurde, den Trend werden wir bei der Aufbereitung der Informationen haben, dass die Leute in Zukunft mehr auch bei Text-Content es verlangen, dass der Content halt schneller den Intent erfüllt, weil sie sonst halt weggehen und woanders reinsuchen. Da bin ich mal gespannt. Aber das Gute ist ja, den Content zu produzieren wird ja auch leichter.
Auf jeden Fall, hundertprozentig. Also das ist etwas, was wir genauso beobachten. Und jetzt natürlich auch da wieder. Es ist ein ganzer Pool von Chancen und Möglichkeiten, die sich da ergeben. Es ist ja einfach immer gut, wenn Dynamik drin ist. Und man muss halt einfach nur nah dran sein und halt immer ein Auge dafür haben, was macht das mit dem eigenen Geschäftsmodell, was bedeutet das für einen selbst, was bedeutet das für unsere Kunden, was ändert sich für unsere Kunden, was ändert sich für uns. Und ich glaube, wenn man nah dran ist und immer offen dafür ist, neue Möglichkeiten, neue Lösungen zu finden oder auch mit Experten halt zu arbeiten und zu sprechen, die sich halt genau damit beschäftigen, dann ist es am Ende immer nur ein Blumenstrauß an Möglichkeiten und keine Probleme in dem Sinne.
Ihr habt ja auch so Features bei euch auf der Website, zum Beispiel den Kalorienrechner, wo ich dann basierend auf meinem Ziel, meinem Gewicht, Größe und Aktivitäten und sowas mir berechnen kann, wie viel Kalorien ich brauche. Frage 1, wird das, ne, wie wichtig wird das angenommen bei euch? Und Frage 2, habt ihr in dem Sinne, jetzt auch gepaart mit der Entwicklung, die wir jetzt gerade besprochen haben, da auch noch weitere Ideen oder Features in der Pipeline?
Ja, gute Frage. Also der Kalorienrechner ist seit jeher, im Prinzip haben wir schon sehr lange, eine total wertvolle Quelle für uns, muss man ganz klar sagen, weil es erstens etwas ist, was tatsächlich immer noch relativ viel gesucht wird. Also es gibt viele Menschen, die halt einen Kalorienrechner suchen, einfach auch ganz klassisch bei Google. Und wir haben es halt auch geschafft, dass wir dafür nicht immer zwingend auf 1 ranken, aber trotzdem halt unter sehr großen Brands teilweise dabei sind, wenn es darum geht, dass wir Top-Rankings haben für das Thema Kalorienrechner. Also dass wir auch unter den größten halt mitspielen. Und das hat uns natürlich auch immer einen enormen Boost gegeben für zusätzlichen Traffic, der dann halt so nah am Thema war, weil wir ja nicht um 6 Ecken gekommen sind, sondern es war so das Thema Kalorienrechnen und dann das Thema Ernährung und eine Lösung für diese Ernährung anbieten, ist natürlich schon sehr, sehr nah beieinander. Also das ist natürlich auch schon sehr direkter Traffic, der spannend ist. Ich sage, super spannend für uns und auch etwas, was wir uns natürlich perspektivisch angucken. Also das eine ist, habe ich vorhin erklärt, Produktportfolio, um es leichter zu machen für den Kunden, noch mehr vom Alltag über Löwenanteil abzudecken. Und dann natürlich Usability, UX, wo es natürlich an ganz, ganz vielen Stellen darum geht, wie können wir es denn auf der Seite noch einfacher machen? Nicht nur über jetzt zusätzliche Produkte, sondern auch Shoppability, Usability, wie einfach zugänglich sind die, sind unsere Gerichte. Unser Abo hat dieses Jahr enorm an Fahrt aufgenommen. Also es gibt auf einen enormen Andrang, gab es auf die Subscriptions bei uns, wo wir uns auch angucken, wie können wir das perspektivisch noch besser machen. Es ist so, egal ob das ein Tool ist, ob das eine App ist für unseren Shop, ob es eine App ist, die wir eventuell selber haben, um seine eigenen Subscriptions zu managen. Da denken wir sehr viel drüber nach, was wir machen können, um unsere eigene UX zu verbessern und die Journey mit Löwenanteil und an unserem Kunden halt so angenehm und ja und auf Langfristigkeit ausgerichtet wie möglich zu gestalten.
Ja, wenn wir jetzt mal heute Bilanz ziehen, Löwenanteil heute knapp 30 Personen, knapp 30 Millionen. Jetzt denken wir mal, klassische Bewerberfrage, wo steht ihr in 2, 3, 4 Jahren? Ist die 100-Millionen-Marke ein Ziel von euch?
Also die 100-Millionen-Marke ist ganz sicher ein Ziel. Ich würde sagen, dass das soll 100 Millionen nicht abwerten. Ich würde sagen trotzdem, dass die 100-Millionen-Marke eher das Ergebnis wäre von dem, worauf wir uns fokussieren. Unser Fokus ist, dass wir das Thema Aufbau von gesunden Ernährungsgewohnheiten nicht nur in Deutschland im Dachraum flächendeckend noch viel tiefer reintragen und eine noch viel intensivere und frequentiertere Beziehung zu unseren Kunden, die wir bereits haben, aufbauen können, sondern dass wir das Gleiche halt auch noch für viel, viel mehr Menschen abbilden können. Und da sehen wir uns noch lange nicht am Zenit. Also die 100 Millionen mit dem Geschäftsmodell von Löwenanteil halte ich für sehr realistisch, ja. Ohne dir jetzt konkret sagen zu können, wie die Timeline zu den 100 Millionen aussehen soll. Aber wir haben schon noch für die nächsten, vor allem auch für die nächsten 2, 3 Jahre, das ist eher so der Scope, mit dem wir uns viel beschäftigen. Wenn man so in Richtung 5 geht, dann kann man natürlich sich große inhaltliche Sachen vornehmen. In Zahlen wird es immer schon sehr, sehr viel Glaskugel. Deswegen gucken wir immer eher so auf die nächsten 24, 36 Monate. Was heißt das für uns? Und da haben wir vor, schon noch enorm zu wachsen, unsere Customer Base nochmal enorm zu vergrößern durch neue Angebote, verbessertes Angebot von dem, was wir bereits haben. Und glauben auch, dass wir noch enorme Hebel in unserer eigenen Retention haben, die schon nicht schlecht ist, aber wir glauben, da können wir noch sehr, sehr viel reißen und erreichen.
Kennst du zufällig Edubilly, die Nahrungsergänzungsmittelmarke?
Ja.
Ja, vielleicht, falls du mit denen noch nicht im Austausch bist, kann ich da vielleicht mal den Kontakt herstellen. Der Phil war nämlich bei uns vor 2 Monaten im Podcast. Und ihr habt sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, aber doch wieder genau Nicht-Gemeinsamkeiten, glaube ich, dass ein Austausch sehr spannend sein könnte. Auch was Ziele angeht, Level und so weiter, ist sehr, sehr ähnllich.
Deswegen. Ja, cool, mega gerne. Macht da gerne ein Intro. Also sich da mit anderen auszutauschen, die im Prinzip ähnliche Dinge erreichen wollen und versuchen, ihre Kunden auf einer ähnlichen Reise mitzunehmen, immer super spannend.
Und Ziele ähnlich, was du gerade gesagt hast. Die gehen auch sehr, sehr viel in den Content-Bereich rein. Er sagte, dass 8, ich glaube, im Podcast war es 8 Science Writer, das heißt Leute, die quasi nur wissenschaftlichen Content rund um Ernährung und Co. schreiben, um halt darüber wieder sinnvollen Traffic für die Seite und so weiter zu generieren. Also, falls das jemand hört, mal zurückspulen in der Zeitleiste im Podcast oder bei YouTube. Da wird es das Interview dann von Phil geben.
Das ist super, aber super spannend, dass du das sagst. So das Thema andere Brands auch. Das ist auch noch ein spannendes Thema, habe ich jetzt vorhin nicht erwähnt. Aber auch das Thema Kollaboration mit Sicherheit etwas, was auch total spannend sein kann, wenn andere Brands halt für ihre Kunden Ähnliches wollen, aber sie gucken einfach aus einer anderen Perspektive darauf, dann kann auch das natürlich für uns etwas sein, was wir uns jetzt auch im Hier und Jetzt schon angucken. Und was auch in der Perspektive super spannend ist, dass wir auch da immer wieder schauen, ob wir mit anderen Marken, mit anderen Startups oder auch Nicht-Startups Synergien haben und Übereinstimmung haben, die sich nicht kannibalisieren, sondern dass wir eher sagen, wir können gemeinsam an einigen Stellen das Problem unserer Kunden vielleicht noch ganzheitlicher lösen, als man es alleine kann. Auch immer ein spannendes Thema für uns.
Ja, wie gesagt, ich stelle da nachher mal im Nachgang mal den Kontakt her. Vielleicht abschließend nochmal, Thomas, wenn ihr habt jetzt ja eine große und auch recht schnelle Reise hingelegt von zu zweit die ersten 2-3 Jahre mit Familienunterstützung, wie du es vorhin gesagt hattest, und jetzt halt mittlerweile auf 30 Leute. Wenn du jetzt jemanden, der jetzt gerade sich noch in dieser Phase befindet, wo er vielleicht gerade zu zweit, zu dritt, zu viert ist, welchen Tipp würdest du der Person geben?
Also ich bin grundlegend ein großer Fan davon, es einfach zu machen. Also das muss ich ehrlich sagen. Also ich würde niemanden von etwas abhalten, sondern ich würde immer eher versuchen, der Wind dahinter zu sein und zu sagen, okay, ihr habt eine Idee, ihr habt Bock, ihr habt Drive, dann macht es. Macht nur ein Leben, probiert's aus. Scheitern ist nicht schlimm, von daher einfach machen, einfach testen. Aber ich würde trotzdem, das, was ich vorhin gesagt habe, würde ich auch hier sagen, wir konnten uns damals noch, glaube ich, eine gewisse Naivität erlauben, als wir in dieses Feld gegangen sind. E-Com und Food, von beiden Sachen nur rudimentäre Ahnung zu dem Zeitpunkt gehabt. Und da würde ich sagen, man sollte deutlich besser vorbereitet jetzt mittlerweile reingehen, weil der Markt ist so viel kompetitiver geworden. Man sollte schon viel, viel mehr auf dem Schirm haben im Sinne von, auf welche KPI wir jetzt ankommen. Wir haben erst unterwegs, ich glaube, wir haben das schon 3 Jahre gemacht, bevor wir darüber nachgedacht haben, was eine Kohorte ist. Also wir hatten schon Millionen von Umsatz, bevor man die ersten Gedanken sich darüber gemacht hat, was eine Kohorte und ähnliche Themen. Ich muss sagen, das muss man, glaube ich, jetzt schon deutlich mehr in der Vorbereitung machen, um noch eine Erfolgschance zu haben.
Ja, du hattest am Anfang gesagt, dass das letzte Jahr ja vielleicht nicht so gut lief, wie ihr ursprünglich geplant und erwartet hattest. Was waren so die größten Learnings für dich jetzt aus dem letzten Jahr?
Auf persönlicher Ebene würde ich sagen, dass wir uns auch da bewiesen haben, das haben wir auch 2018 schon mal gedacht, dass man uns nicht schnell aus dem Sattel haut. Also 2024 war natürlich ein echter Bumper für uns. Muss man ganz klar sagen, ist nicht annähernd so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben uns mit Dingen beschäftigt, mit denen wir uns vorher noch nie beschäftigen mussten. Wir mussten noch nie gegenüber Produzenten zurückrudern, versuchen uns aus Obligationen zu lösen, die wir eingegangen sind. Im Prinzip ganz viele Sachen rückverhandeln, Sanktionen aus dem Weg gehen und so weiter. Wo ich gesagt habe, das war eine total krasse Lektion für uns und damit haben wir einen ganz anderen Teil des Spektrums kennengelernt. Und das größte Learning, was ich aus 24 mitnehme, ist, dass Strukturaufbau und Company Building halt ebenso wichtig sind, wenn nicht wichtiger als der reine kommerzielle Erfolg im Sinne von nur Umsatz und Profit. Weil das war vorher schon gut, aber wir hatten natürlich an ganz vielen Stellen hatten wir keine Prozesse, keine Struktur, keine Stabilität, wo ich sage, da wo wir vorher eine Kampagne hätten auf einmal machen können, ist so, durch die Strukturen, die wir haben, können wir jetzt auch 4, 5, 6 Kampagnen simultan spielen, können viel mehr Dinge erreichen mit der gleichen Anzahl an Leuten, weil wir so viel besser aufgestellt, strukturiert sind. Und dieses Learning war in 24, glaube ich, wichtig, das Company Building, also einfach eine stabile und auch vor Kraft strotzende Company zu bauen, super wichtig ist und der hohe oder schnell gewachsene Umsatz darüber manchmal so ein bisschen vielleicht hinweggetüncht hat.
Ja. Letzte Frage, und bin gespannt, was du darauf antwortest. Angenommen, du würdest jetzt heute, und Löwenanteil gäbe es jetzt noch nicht, du würdest jetzt heute nochmal neu starten, würdest du Löwenanteil nochmal so gründen?
Ja, das ist super spannend. Nicht genauso. Es wäre wieder dasselbe Thema. Also ich interessiere mich auch persönlich, genauso wie ein Mitgründer, wir interessieren uns viel zu sehr für das Thema gesunde Ernährung, proteinreiche Ernährung, Ernährung auch rund um Sport etc., als dass es nicht wieder dasselbe Thema gewesen wäre. Ich glaube, wir wären an einigen Stellen mit dem Wissen, was wir jetzt haben, einfach deutlich schneller gewesen. Also ich glaube, wir hätten wahrscheinlich schneller geraced. Wir hätten schneller Key-Hirings gemacht. Wir haben sehr lange gewartet, damit Team aufzubauen. Im Nachhinein würde ich sagen, zu lange. Also ich hätte den ganzen Prozess aus den ersten 3 Jahren, würde ich jetzt, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es enorm beschleunigen, was wir da gemacht haben. Nicht in einem irrsinnigen Level, also man muss jetzt nicht völlig übertreiben, aber wir hätten viele Dinge, glaube ich, viel, viel schneller machen können. Das glaube ich schon. Die gleiche Richtung wäre es aber wieder gewesen.
Das Risiko der Gründung wird es aber nochmal eingehen, trotz zweifacher
Immer.
Familienvater.
Auf jeden Fall.
Absolut.
Hundertprozentig. Dafür ist es ehrlich gesagt zu geil. Also es macht zu viel Spaß, als dass ich es im Nachhinein dann lassen würde.
Thomas, mega schönes Schlusswort. Aber gerne, wenn du sonst noch etwas zu ergänzen möchtest, sehr, sehr gerne. Ansonsten sage ich dir erstmal vielen, vielen Dank für all die Dinge, die du auch über uns, deine Story, deine Learnings und Co. auch geteilt hast. Mir hat es mega, mega Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie sich eure Reise jetzt weiterentwickelt, ob und wann ihr, ich glaube eher, wann ihr die 100-Millionen-Marke knackt, ist dann am Ende eher die Frage. Und wenn du magst, soll gerne das letzte Wort dir gehören als mein Gast. Ansonsten sage ich dir schon mal vielen, vielen Dank für das spannende Interview.
Ja, vielen Dank, Sebastian. War eine Freude, eine Ehre, hier bei dir zu sein. Das Gespräch hat mir auch super viel Spaß gemacht. An dieser Stelle vielleicht noch einen kurzen Gruß an mein Team und auch an meine Familie. Beides ganz sicher Instanzen, die zu sehr, sehr großen Anteilen dafür gesorgt haben, dass das, was wir aufbauen und aufgebaut haben, überhaupt möglich gemacht wurde. Und daher vielen Dank an alle, die unterstützt haben und auch immer noch unterstützen. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Geil, danke.